So Leute, wir sind heute hier im Porsche Museum in Zuffenhausen und ihr seht es rechts von mir, links von mir, oben, unten, vorne, hinten. So viele spannende, seltene und vor allem teure Fahrzeuge. Wir sind aber heute hier für eine ganz besondere Podcast-Aufzeichnung und zwar mit dem Leiter des Unternehmensarchivs der Marke Porsche, Frank Jung. Und er wird heute mit uns über 50 Jahre Porsche Turbo sprechen, über famous personalities, die einen Porsche Turbo fahren und was eigentlich alles hinter der Faszination dieses Ortes steckt. Also Podcast ab und viel Spaß dabei.
So, wir sitzen heute hier im Porsche Museum in Zuffenhausen. Wir waren alle noch nie hier und
nicht alle,
das stimmt. Wir hatten leider noch nicht die Zeit, richtig rumzuschauen. Wir haben gerade schon geunkt off camera, dass wir nachher noch nachts im Museum hier noch ein bisschen Foto- und Videoaufnahmen machen und dann schauen wir uns nochmal genau um. Viel wichtiger, Frank, wir sind heute mit dir hier. Frank Jung, Leiter des Unternehmensarchivs der Porsche AG. Du mit deiner Abteilung, mit deinem Team und auch das Museum an sich, ihr seid ja so ein bisschen das Gedächtnis, sag mal, von den historischen Fahrzeugen und der Heritage von Porsche. Erzähl doch mal, was ist dein Aufgabenbereich? Wie sieht so dein normaler Tag aus? Was machst du eigentlich so?
Ja, das ist eine gute Frage. Also einen ganz normalen Tag gibt es, glaube ich, nicht. Also bin jetzt seit 6,5 Jahren hier und ich meine, es war noch nicht ein Tag wie der andere. Ne? Aber ansonsten, unsere Aufgabe, jetzt streng genommen im engeren Sinne als Unternehmensarchiv, ist in der Tat, wir sind das Gedächtnis des Unternehmens und dementsprechend für alle Bereiche zuständig von 1875 bis 2026. Wir müssen ja wissen, was, okay. was für Modelle übermorgen rauskommen, die möglicherweise einen Bezug zur Historie haben. Von Gmünd oder Maffersdorf, wo Ferdinand Porsche geboren wurde, heute Fratislavice, über Gmünd, über Zuffenhausen, Weissach, die Familie, die Mitarbeiter, Rennfahrer, Serienfahrzeuge, Rennfahrzeuge, das ist so unser Spielfeld. Das archivieren wir, nehmen es aber auch raus, Beispiel ja natürlich hier im Museum, und zeigen es den Leuten. Wichtig ist aber, dass es nicht nur für die Fans da ist oder für die Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter. Also wir haben auch einen ganz hohen Anteil von Mitarbeitern, die regelmäßig hier ins Museum kommen.
Ich glaube, es ist auch super wichtig so zur Identifikation mit der Firma, dass man halt sich immer wieder bewusst macht und nochmal nach vorne holt im Gehirn, mit welchen Fahrzeugen, mit welcher Historie, mit welcher Heritage, mit welchen Personen, mit welchen Emotionen auch durch Siege etc. man da zu tun hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das viele nutzen. Also ich würde das, glaube ich, auch nutzen, wenn ich hier arbeiten würde.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe, es gibt dann gratis Eintritt wenigstens, also wenn man hier arbeitet.
Ja, also wenn du einen Mitarbeiterausweis hast, kommst du hier auch rein. Natürlich auch innerhalb der Öffnungszeit nur, aber ansonsten ja. Dient der Information, aber natürlich auch der Motivation. Insofern, ja, das ist schon spannend.
Vielleicht magst du zu jedem Auto mal einen Satz sagen, was wir hier heute oder was ihr heute eigentlich hier für den Podcast ausgewählt habt.
Also wir haben zwei Turbos ausgewählt, 935 und den Ferrari 930, 3,0 Liter. Der heißt deswegen Ferrari. Also manche Autos haben so einen Spitznamen und der heißt deswegen Ferrari, weil er tatsächlich Ferrari Porsche gehört.
Wow, das ist natürlich schon sehr... Das
ist eine Ehre eigentlich.
Wirklich eine Ehre, also hier zwischen den beiden Dingern zu sitzen.
Zu dürfen, ja.
Also 935, auch eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Ja. Also würde ich super gerne, glaube ich, von allen Fahrzeugen den mal fahren. Ich glaube, das ist...
Aber das ist ja, wir wollen ja mit unserer Arbeit hier im Museum, aber auch über die Grenzen des Museums hinaus, wollen wir Sachen zeigen, die typisch für Porsche sind. Und Turbo ist typisch für Porsche, auch wenn Porsche den Turbo nicht erfunden hat, aber man assoziiert Turbo und Porsche sofort miteinander. Ist aber auch ein super Beispiel für vom Motorsport in die Serie. Also auch was für Porsche von den Anfängen an total typisch ist. Und das erzählen wir. Und uns ist dann eben auch wichtig, dass wir gar nicht so sehr die Vergangenheit erzählen oder die Tradition erzählen. Das stimmt schon. Aber eigentlich erzählen wir die Geschichte der Innovation. Ja, also eigentlich reden wir über Innovationen nur eben aus der Vergangenheit. Ist eigentlich das Gleiche, aber ein bisschen anderes Mindset. Also wir gucken eher nach vorne.
Weißt du noch, wir hatten damals immer so einen Spruch in einer ganz alten
aus
Broschüre.
Aus Tradition mit Innovation.
Ja. Und das ist ja irgendwo auch richtig, ne? Wenn man jetzt die Fahrzeuge um uns herum sieht, von dem ersten bis zum jetzt letzten, sage ich mal, sieht man ja den Sprung auch technologisch und auch vom Innovationsgrad, den diese Firma gemacht hat.
Also umgekehrt kannst du natürlich sagen, ohne Innovation keine Tradition.
Auch so,
also
auch wahr,
ja, eine absolut. Firma, die besonders lange schon besteht, das bedeutet ja, dass sie es irgendwie durch die Geschichte durchgeschafft hat, erfolgreich zu sein. Und das kann ich nur, wenn ich Invention habe, also Erfindungen, ja, das machen die Kollegen in Weissach mit 6.000 Leuten, Und wenn diese Innovationen dann oder Inventionen dann zur Innovation werden, also einen Markterfolg haben, dann verändere ich mich. Ja, dann habe ich eine Evolution. Und erst durch eine Veränderung im Zeitablauf sind rückblickend auch sowas wie Tradition.
Da ist der Turbo natürlich auch ein ganz besonderer Bestandteil, aber da kommen wir später nochmal im Detail drauf. Erstmal die Frage, muss natürlich kommen. Ich meine, wir sitzen hier neben einem Porsche, neben 911er, 39 Turbo, den wirklich Ferry Porsche gefahren hat. 935er hinter uns, aber ne, das sieht man jetzt nicht, außerhalb der Kamera steht ein 918 Spider. Egal, was hier rumsteht, ist natürlich ein Wahnsinnswert. Was ist denn so das Wertvollste, was ihr hier stehen habt?
Boah, das ist immer relativ. Ja, ja, also es gibt natürlich Leute, die haben bestimmte Interessen. Für die ist ein 356 das absolut Wertvollste und für andere dann ein Carrera GT. Wir haben insgesamt so 760 Fahrzeuge in der Sammlung und so irgendwas zwischen 60 und 80 sind hier immer ausgestellt. Und wir wechseln die auch ständig durch. Lohnt sich also immer wieder zu kommen, ja, okay, auch wenn ihr jetzt das erste Mal da seid. Kommt ruhig wieder, weil das wechselt fast wöchentlich, wechseln Minimum ein, zwei Autos durch. Und der Versicherungswert, der liegt dann schon insgesamt, das ist schon über 1 Milliarde.
Okay. Ja,
aber das sagt natürlich nichts über den Wert.
Ich wollte gerade sagen, man braucht ja auch letzten Endes, der Wert kann ja nur geschätzt werden, klar, aber eigentlich brauchst du ja einen realen Käufer theoretisch mal, oder richtig, um halt einen Wert, ja, zu gut realisieren.
Und den Versicherungswert, das ist so die einzige.
Das ist das Einzige, wie man es bemessen kann. Ja.
Aber wenn die Nummer 1, ja, die steht da hinten, wenn die weg ist, dann ist sie weg. Ja, da, ja, die kann ich durch alles Geld der Welt nicht wieder kaufen. Ja.
Die Nummer 1 aus?
Die Nummer 1 ist der Porsche Nummer 1 Roadster.
Ja.
356 Nummer 1 Roadster, das erste Fahrzeug, das den Markennamen Porsche trägt. Und die allgemeine Betriebserlaubnis für dieses Fahrzeug markiert sozusagen den Start der Marke. Mhm. Der 8. Juni haben wir letztes Jahr groß gefeiert, 75 Jahre Porsche. Und der 8. Juni ist damit der Markenstart. Das Unternehmen ist ja schon älter, schon 31 gegründet offiziell. Die Marke gibt es erst seit 48. Und so ein Fahrzeug, ja, wenn der weg ist, schon gesagt, ja, dann ist er weg. Ich kann ihn mir nicht wieder kaufen.
Ist vielleicht eine gute Überleitung, Stichwort Unikate. Ist hier schon mal was kaputt gegangen? Wir haben ja vorhin, als wir das Setup auch aufgestellt haben, haben die Kollegen hier rangiert mit den Fahrzeugen.
Okay, ist da was kaputt gegangen?
Wir haben nichts entdeckt oder zumindest nichts mitbekommen. Aber generell, also wenn du sagst, die Fahrzeuge wechseln wöchentlich, es ist viel Durchlauf. Natürlich, wir haben unten die Werkstatt gesehen, sind ja vermutlich, wo die Fahrzeuge dann auch aufbereitet beziehungsweise auch, wenn was passieren sollte, geserviced werden. Aber gab es schon mal irgendwas, wo man sich so die Hände über den Kopf steckt und sagt, oh Gott, das hätte eigentlich nicht passieren sollen?
Ja, es gibt schon immer mal Kleinigkeiten, also irgendwie die berühmten Blechklopfer und Reifentreter, oh, das waren noch Autos. Und dann muss man sagen, oh, Vorsicht, der ist aus Alu, ja. Da ist jedes kleine Klopfen bedeutet eine Beule. Aber in Summe haben wir richtig gute Erfahrungen gemacht. Guck mal, ich weiß nicht, ob euch, wenn ihr so rumguckt, nicht nur die zwei Fahrzeuge hier, kein Fahrzeug ist irgendwie abgesperrt. Also du kannst an jedes Fahrzeug wirklich ran.
Wahnsinn.
Und das ist funktioniert dafür erstaunlich gut. Ja. Da passiert mal irgendwie eine Kleinigkeit, ein Kratzer, eine Schramme, aber in Summe ist das wirklich, wirklich gut. Und dadurch sind wir aber auch irgendwie nahbar. Ja? Also Porsche ist schon irgendwie immer was Besonderes, aber das Besondere an Porsche ist, dass es nicht so abgehoben ist, sondern dass wir hier den Ferrywagen berühren können.
Ja, ich finde das auch super wichtig.
Es ist mir vorhin aber auch aufgefallen, als wir hier reingekommen sind, ist jetzt nicht super viel Security und alle Leute, die hier rumgelaufen sind,
hatten... Siehst du noch nicht.
Das kann auch gut sein.
Undercover.
Ja. Das ist smart, ja, das ist so, wie es sein sollte. Aber nein, wirklich, die Leute sind fast schon andächtig hier rumgelaufen, sehr, sehr respektvoll mit allem umgegangen. Und ich glaube, da merkt man auch einfach diese Bindung von jeder Person, die es einfach zu eurer Marke gibt. Und ja, ist schon was Cooles.
Ja, also wie gesagt, in Summe... Haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Das ist gut. Was ist denn eigentlich, also wir sind hier rumgelaufen, kurz zumindest. Eine Sache habe ich gesehen, das ist die Sally, die Originalnachbildung aus dem Pixar-Film. Hier hast du gesagt, saß Ferry selbst drin. Was ist denn so eigentlich der, ja, was muss ein Auto mitnehmen, um bei euch landen zu können? Was bedeutet es, eine Ikone zu sein als Auto? Wie kommt man als Auto an sich ins Porsche-Museum rein?
Also man muss schon mal ein Porsche sein.
Ja, das ist so.
Ja, oder aus der Vorgeschichte von Porsche. Also wir haben ja nicht nur die direkten aus der Markengeschichte, sondern auch Fahrzeuge, die mit dem Leben und Wirken von Ferdinand, in dem Fall Porsche, zu tun haben, die interessanterweise, das finde ich eigentlich fast den spannendsten Teil, in dem sogenannten Prolog werden diese Fahrzeuge erklärt. Und da finde ich schon ganz viele Sachen, die später für Porsche typisch sind. Vom Motorsport in die Serie, Testen im Rennsport, kleine leichte Fahrzeuge, Leichtbau, auch Konstruktionsprinzipien, Mittelmotor, Heckmotor. Das ist alles dann später typisch Porsche. Und deswegen, also das ist, ist schon sehr, sehr spannend, auch bei den Nicht-Porsche-Fahrzeugen. Ansonsten, ja, wir haben natürlich auch, das ist ja chronologisch einigermaßen aufgebaut, auch neue Fahrzeuge. Und da stellt sich schon die Frage, ja,
was kommt
was nehmen wir rein, ja, was nicht? Wir sind ja keine Neuwagenausstellung, aber auf der anderen Seite wollen wir ja immer die Verbindung herstellen zwischen der Historie, mhm, und der Gegenwart und der Zukunft. Also müssen wir und wollen natürlich auch, aber meistens haben wir dann eher besondere Fahrzeuge.
Was, ne, ist dann, also wie definiert ihr die Besonderheit? Ist es dann wirklich, wie ist es anerkannt in der Community? Wie ist es vielleicht auch erfolgreich im Rennsport, im Motorsport gewesen? Gibt es so ein Gremium, was das entscheidet? Oder
bist du das?
Nee, Personalunion? Nee. Dazu sind natürlich als allererstes die Kollegen aus der Sammlung zuständig und dann aber haben wir auch eine Leitungsrunde, wo wir solche Themen auch besprechen. Als Beispiel der erste DTM-Siegerwagen, den haben wir, der zwar leicht zerstört war, aber dann hier mit den Kollegen auch wieder aufgebaut wurde, der steht jetzt hier. Man muss auch unterscheiden, sind das Fahrzeuge, die wir für die Sammlung übernehmen oder die sozusagen mal nur zu Gast hier sind.
Ja. Ja,
aber klar, wenn Leute, Fans, Kunden hier hinkommen, wollen die vielleicht auch ein GT2 sehen oder die wollen ein ST, mhm, sehen oder wir haben jetzt ein Fahrzeug da, der zeigt, was exklusiv alles machen kann. Also schon irgendwie so ein bisschen besondere Sachen.
Habt ihr manchmal Konzepte hier? Ehemalige Konzeptcars oder sowas?
Ja, auch. Also wir haben in der Sammlung insgesamt sind schon einige aus der Historie. Natürlich so die ganz neuen Konzeptautos eher selten, wenngleich der Mission X wurde ja hier im Museum vorgestellt. Mhm. Und den hatten wir dann auch nochmal in der Ausstellung hier.
Okay, cool.
Also, ja.
Wie ist denn so generell die Prozesskette, dass ein Fahrzeug hier reinkommt, nicht im Sinne von, wer entscheidet das aus dem Konzern oder aus der Firma, sondern nach der Frage, ist der Scheunenfund so ein Mythos oder habt ihr wirklich mal so eine verrückte Geschichte gehabt, dass ihr ein Fahrzeug irgendwo entdeckt habt über Recherche oder an euch rangetragen wurde und es das dann letzten Endes auch in die Sammlung oder auch ins Museum geschafft hat?
Ich dachte, du meinst jetzt, wie das wirklich hier reinkommt über den Fahrzeugaufzug.
Das haben wir gesehen vorhin, aber
ja, genau. Da ist übrigens maßgeblich da hinten der 91720 Sau, das ist das breiteste, mhm, Fahrzeug, was wir haben.
Okay.
Der muss in den Aufzug reinpassen, dann passen alle anderen auch rein. Okay. Aber zu der Frage, ja, das gab es auch, den Scheunenfund 901 Nummer 57, das ist mit Sicherheit so das bekannteste, mhm, das aus einer Fernsehserie oder einer Sendung, Trödeltrupp. Und da wurde der Wagen irgendwo mit noch einem anderen hinten links in der Scheune gefunden und die haben dann hier angerufen und in dem Fall mein Vorgänger, mhm, die haben dann nachgeschaut, haben gesagt, wow, der Wagen ist noch als 901 gebaut worden, der 57. überhaupt gebaute und ja, lange Rede, ja, wir haben den dann kaufen können, restauriert und jetzt steht er da hinten und erzählt von den Anfängen der 901 oder der 911er Geschichte.
Darf man fragen, was ihr dafür hinlegen musstet?
Ich glaube, ich weiß es nicht ganz auswendig. Ja. Mein Vorteil ist ja, ich muss nicht alles wissen, ich kann es notfalls
Fair
nachgucken.
Fair enough, ja.
Aber das waren irgendwie über 100, also waren irgendwie über 100.000 Euro, ja, für einen, ich sag mal, überholungsbedürftigen Haufen.
Ein schöner Fund, ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, deswegen, das war natürlich, das ist ja genau diese Geschichte. Es gibt in den USA zum Beispiel gibt's ganz viele, die nur auf so Bahnfeinds unterwegs sind, mhm, und das ist schon auch wirklich erstaunlich, was da zu Trage gekommen, mhm, ist. Es wird aber weniger.
Ja, das glaube ich.
Gibt es da irgendwas, was noch nicht gefunden worden ist? Also gibt es mit Sicherheit, aber vielleicht auch dahingehend, was fehlt dir hier in der Sammlung? Also was?
Ja, ich würde noch den Porsche Typ 8 von 1932 suchen, ja, der angeblich noch existierte, relativ lang, aber wohl nach Frankreich gegangen ist, aber und ansonsten, klar, fehlen ein paar Fahrzeuge, das fällt aber bei der Menge gar nicht auf. Und welche das sind, sage ich natürlich nicht. Wir wollen ja den Preis nicht hochtreiben.
Ja, das ist ein Fairpoint. Und wenn jemand das andere Modell irgendwie was gesehen oder gehört hat, dann gerne einfach einen kleinen Tipp geben. Also, wir unterstützen da gerne bei der Kontaktaufnahme.
Aktenzeichen XY oder wie das heißt.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Ja, sehr cool.
Wenn du dir mal alle Fahrzeuge hier in der Sammlung nochmal vor Augen führst oder vielleicht auch die noch nicht hier sind, aber was du aus deinem Wissensschatz oder aus eurer Datenbank weißt, was ist so das skurrilste oder die kurioseste Story vielleicht hinter einem Fahrzeug? Fällt dir da abrupt, akut was ein?
Ja, die skurrile, vielleicht Zündschloss links, ne? Ist eine skurrile Geschichte, weil das Thema mit Le Mans-Start ist halt schwierig zu erklären, wenn die Fahrzeuge schon existierten, bevor Porsche in Le Mans teilgenommen hat. Mhm. Es hat mit Sicherheit geholfen. Insofern versuchen wir auch immer so diese Mythen und die Wahrheit so ein bisschen voneinander zu trennen und so miteinander zu verbinden, vielleicht auch mit einem Augenzwinkern sowas zu erzählen. Das ist so ein bisschen so ein Mythos. Mhm. Wir wollen den nicht entzaubern, aber wir stehen halt immer so zwischen cool und richtig.
Ja. Was, also ich kenne es auch nur aus Le Mans. Das war eigentlich immer die Begründung, die ich auch hatte. Was steckt da wirklich dahinter?
Am Ende liegt es daran, dass die Kabelführung dann kürzer war von der Zündung und zur Batterie, glaube ich, und deswegen das einfach günstiger war.
Ja, macht Sinn.
Ja. Ja.
Aber der Mythos lebt auf jeden Fall. Also. Ich sagen.
Ja, aber wir erzählen auch immer beide Geschichten.
Ja, ja? Das ist gut.
Deswegen, wir haben letztes Jahr 530.000 Besucher hier gehabt.
Wahnsinn.
Und unsere Guides leisten da echt Schwerstarbeit und die erzählen das dann eben auch immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil natürlich bringt es ja auch was. Und wenn man Le Mans-Geschichten von, was weiß ich, 1969 zum Beispiel sieht, da können 2, 3, 5 Sekunden schon was ausmachen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Gerade am Anfang,
ja.
Definitiv. Und es ist auch cool, ich meine, es ist so schwer heutzutage, ein Unikat irgendwie zu schaffen, was keine andere Automarke hat. In dem Sinne, das ist ja alles mittlerweile sehr schnell kopierbar. Und da habt ihr von Anfang an irgendwie was, was sehr besonders war.
Ja, also es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, die für Porsche, ich habe es ja eben schon gesagt, Porsche typisch sind und das sieht man durch die ganze Ausstellung. Aber es gibt auch noch andere skurrile Geschichten. Beim 908 zum Beispiel ist vorne so eine kleine Klappe drin und dann fragt man, wofür das ist. Weiß natürlich, die wenigsten wissen das.
Ich weiß es auch nicht.
Und da wird irgendwie so Trockeneis reingelegt. Das ist quasi die Klimaanlage für den Fahrer.
Okay, Wahnsinn.
Damit der bei so einem langen Rennen einen kühlen Kopf
Temperatur runterbekommt, crazy.
Ja, sowas. Ja. Oder, was weiß ich, am 917, da ist ein Ersatzrad hinten dran.
Okay. Ja.
Und das ist viel zu klein. Also das würde nicht funktionieren, aber das Reglement hat halt ein Ersatzrad vorgeschrieben.
Obwohl man davon ausgeht, man braucht es eigentlich nie.
Nein, es war ganz klar. Also du brauchst es nicht. Ja. Und es gibt auch Rennfahrzeuge, auch 917 zum Beispiel, der hat einen Beifahrersitz beim Rennen. Mhm. Ja. Aber das Reglement hat das halt vorgeschrieben. Und da war Porsche übrigens auch immer ganz gut, das Reglement so für sich auszulegen, dass es gerade die Regularien erfüllt und dann trotzdem noch siegfähig ist.
Das Reglement im Motorsport, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, hat ja auch dazu beigetragen, dass es den Turbo überhaupt gibt heutzutage, oder? Also
ja, beziehungsweise, dass es dann irgendwann den 917er im Motorsport gar nicht mehr so gab, weil der alles gewonnen hat. Dann kam die Turbotechnologie, ja. Und dann hat man gemerkt, also Porsche ist konkurrenzlos und dann hat man das Reglement so geändert, dass man nicht mehr teilnehmen durfte.
Ja, ja. Weil das ist nämlich, finde ich, auch immer eine spannende Geschichte, wo kommt der Turbo eigentlich her? Ich meine, jetzt feiern wir 50 Jahre Turbo, das Museum hier feiert 50 Jahre Turbo, auch in Kooperation mit Meil dann im Juni bei uns in München und da ist, glaube ich, mal ein ganz schöner Zeitpunkt, mal zu reflektieren, wo kommt der Turbo eigentlich her? Ich meine, er kommt ursprünglich aus dem Motorsport und ist damit eng verbunden. Egal, wo man sich hier umguckt, ist das Thema Motorsport einfach relevant. Bei uns wird es dieses Jahr auch nochmal vermehrt gespielt. Magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
Du hast es ja eigentlich schon vollkommen korrekt zusammengefasst. Ja? Also gibt schon mal ein Sternchen. Das
sind die Karten hier.
Nein, aber es ist ja in der Tat so. Es wird zum ersten Mal im 917 eingesetzt, kommt dann über den RSR auch weitgehend zeitgleich in den breiten Motorsport, aber dann bringt Porsche das als erster. Ich meine, das Ding ist dann als Serienfahrzeug mitten in der Ölkrise entwickelt worden, ja. Und dann mit Turboschub kommt es dann auf den Markt. Das war schon eine Revolution.
Ja. Sind eigentlich die Unfallzahlen dann gestiegen, weil die Leute überhaupt erstmal gar nicht, vor allem bis am Anfang, ne, von der Technologie, bis die Ladung sich entladen hat, sage ich jetzt mal, war ja immer eine Zeitverzögerung auch, dass man überhaupt gar nicht wusste, okay, ich drücke jetzt auf Gas, passiert nichts und auf einmal passiert alles gleichzeitig.
Ja, das war mit Sicherheit ein ernstes Thema, dass da deutlich die Unfallzahlen schon
wirklich so
sind, ja.
Krass.
Ich weiß nicht genau, ich glaube nicht, aber lustigerweise, die Sportfahrschule von Porsche feiert auch 50-jähriges
Jubiläum. Okay.
Ja, es gibt Leute, die behaupten, ja, das hängt das
eine Schellen mit böse zusammen.
Ja. Ja. Aber es gab vorher schon so Sportfahrschulen, ähnliche Sachen insofern. Aber man muss schon auch damit umgehen können, ja, das gehört auch dazu.
Gibt es da in der Entwicklung oder in der Entstehungsgeschichte des Turbos vielleicht irgendeine Story, die man so als Enthusiast nicht kennt, wo du vielleicht nochmal...
Naja, die meisten kennen den RS27, ja, also den Carrera, 911 Carrera. Und die wenigsten wissen, dass der erste Turbo auch ein 2,7 Liter Turbo war. Ja, also auch ein Fahrzeug, was wir in der Sammlung haben, auch häufig ausgestellt. Der erste Turbo Nummer 1 war ein Geschenk für Luise Pierch. Und das war noch ein 2,7 Liter Turbo. Bevor dann 74, und das ist unser Jubiläum, ja, in Paris dann der 3,0 Liter vorgestellt wurde.
Was war da der Hintergrund? Einfach auch am Anfang noch Gewichtsregularien?
Ich glaube, die haben am Anfang einfach ein bisschen ausprobiert.
Okay.
Ja. Und ich meine, wir gucken gerade so die Unterlagen noch durch. Das müssen wir aber nochmal überprüfen. Es sieht so aus, als ob es Überlegungen gab, dass es sozusagen kleinen und größeren Turbo gleichzeitig
gab.
Also 2,7 und 3,0 Liter gab. Das müssen wir aber nochmal.
Der 3.0 hat sich durchgesetzt.
Ja. Der hat sich dann durchgesetzt. Übrigens auch interessant, ja. In der ersten Generation des Elvers gab es ja keinen Turbo. Logisch. Mhm. In der zweiten Generation, der sogenannten G-Serie, ja, nicht G-Modell, G-Serie, anderes Thema, da gab es dann gleich zwei. Also den 3.0 und dann den 3,3 Liter. Und durch die Ladeluftkühlung und diese relativ großen technischen Unterschiede differenzieren wir dann also in der zweiten Generation des Elvers auch zwei Generationen Turbo. Das heißt, am Schluss, unterm Strich, gibt es heute genauso viele Elver-Generationen, wie es Turbo-Generationen gibt. Obwohl es eben in der ersten noch kein Turbo gab.
Ja, siehst du mal.
Das wusste ich auf jeden Fall auch nicht.
Also.
haben wir was gefunden. Puh. Jetzt ist es ja aber so, dass der Begriff Turbo und generell die Verwendung sich ja schon mit der Zeit gewandelt hat. Also früher war es ja explizit für Fahrzeuge oder exklusiv für Fahrzeuge von Porsche mit Turbolader. Aber ich glaube, seit dem 991 Carrera.
991-2, also 991, der Produktaufwertung des 991.
Zwei Carrera.
Ich glaube, ab 2015.
Gibt es die ja auch in anderen Varianten, richtig?
Ja.
Mittlerweile gibt es sogar E-Fahrzeuge mit dem Zusatz Turbo. Was bedeutet denn Turbo quasi für die Marke Porsche heute und auch in der Zukunft, wenn wir jetzt uns anschauen, dass viele andere Modelle auch mit diesem Zusatz.
Also natürlich kommt es von der Technologie. Das ist ja unbestritten. Es ist aber, ich glaube, in den letzten, über die letzten Jahrzehnte immer mehr zu einem Markenbegriff selbst geworden. Das heißt, das löst sich so ein bisschen auch von der Technologie und du weißt, und das ist die Argumentation dahinter, Turbo ist immer die Speerspitze der Serie. Mhm. Ja, und du weißt, wenn das ein Taycan Turbo oder jetzt demnächst ein vollelektrischer Macan Turbo ist, und darüber reden wir ja, weißt du, das ist die Speerspitze des jeweiligen Segments. Ja. Interessanterweise gibt es ganz viele, die da so ein bisschen dem, ich sag mal, kritisch gegenüberstehen. Ja, das
kann
hat ja nichts mehr
mit Turbo zu tun.
Ja, ja.
Das ist ja Marketing.
Richtig, hat ja nichts mehr mit Turbo zu tun und sowas. Das sind aber genau die, die dann ein Turbo-Look, ja, aus der G-Serie oder 964 total cool finden.
Ja, ja.
Ja, das ist ja auch nichts anderes. Ja. Das hat mit der Technologie auch nichts zu tun.
Ja, fair enough.
Ja, stimmt. Ja, es ändert sich eh alles. Ich habe jetzt letztens gesehen, ich weiß nicht, ich glaube, der Dodge Challenger, der neue, wurde jetzt als
keine
Muscle Car.
Ah,
sorry.
Nein, Spaß.
Müssen rausschneiden, aber.
Jetzt auch nichts.
Es wurde jetzt als Muscle Car.
Wirklich
als Muscle Car bezeichnet. Und da gab es auch auf jeden Fall einen großen Aufschrei. Ne? Das ist jetzt ein E-Auto.
Ich kann das ja verstehen. Das ist ähnlich wie grundsätzlich das Thema Elektromobilität. Ja. Da haben wir sicherlich in der Kundschaft auch Akzeptanzthemen. Ja. Aber gerade bei Porsche, dass wenn die Leute hier hinkommen und sagen, die Luftgekühlten super, vielleicht noch die Wassergekühlten, auch das ist so immer so ein bisschen, weiß nicht, ob das auch mehr ein Hype ist, als wirklich was dahinter steckt, aber gut. Aber mit dieser Elektromobilität weiß ich nicht. Ja? Und dann sage ich, aber gerade wenn du ein Porsche-Fan bist, müsstest du wissen, dass Ferdinand Porsche überhaupt erst durch die Faszination für Elektrizität überhaupt erst am Schluss dann zum Verbrenner kam. Ja, also der war begeistert für Elektrizität sollte eigentlich Spengler werden und den Betrieb des Vaters übernehmen. Und in Abendkursen hat er dann Elektrotechnik sozusagen studiert. Erst seine Mutter überzeugt, dann seinen Vater und dann durfte er da auch weitermachen. Und dann hat er einen Elektromotoren konstruiert. Deswegen ist das erste Fahrzeug, was hier im Museum steht, der Egalona C2 mit einem Oktagon wegen der Form Elektromotor. Und dann bringt er den Elektromotor in die, ins Rad als Radnabenmotor. Wechselt dann den Angestellten, das erzählen wir ja alles. Aber er wechselt dann noch weiter zu Austro Daimler und erst bei Austro Daimler, ja, 1906, konstruiert er seinen ersten Verbrennermotor. Dazwischen 1900 auch noch mit dem Semper Vivus den ersten Hybrid. Also die Reihenfolge bei Porsche ist eigentlich Elektro, Hybrid, Verbrenner.
Und dann wieder zurück.
Und jetzt wieder jetzt zurück. Jetzt
schließt sich der Kreis, ja, quasi. Ne?
Also insofern. Ja,
super Totschlagargument eigentlich für die.
Ja, ist kein Totschlagargument, aber zumindest muss man das, man muss ein bisschen offener sein. Es gibt das Zitat von Oliver Blume, nur weil sich Porsche immer verändert, kann auch sein, dass es von Wolfgang Porsche war, also der eine hat es auch gesagt, der andere auch, deswegen. Nur weil sich Porsche immer verändert, ist Porsche immer Porsche geblieben. Wir haben eben über Evolution gesprochen und Tradition, ja. Ich brauche eine Veränderung. Ich muss auch mal was in Frage stellen, muss mal was Neues wagen. Wenn ich das nicht tue, ist Stillstand. Wenn ich Stillstand habe, dann hätten wir jetzt hier vielleicht nur noch die Hälfte der Fahrzeuge und das war's.
Ja.
Ja, und insofern, so offen muss man, glaube ich, schon sein.
Ja. Ja, macht Sinn. Ich meine, am Ende des Tages ist auch Kritik ab und zu aus der Community, hilft einem ja auch wieder weiter und oft.
Ist ja in Ordnung.
Na, absolut. Und oft zeigt man ja auch erst, was es wirklich braucht und die Leute wissen es gar nicht.
Also, ja, du hast es eben erzählt, ja. Auch bei euch, ihr habt überlegt, bei sich ändernden Umweltbedingungen, ja, Corona, was machen wir?
Ja.
Ja, wenn ich nur weiter das mache wie bisher, würden wir vielleicht auch nicht hier sitzen. Also man muss veränderungsbereit sein.
Absolut. Ich meine, das ist bei unserem Event genau das Gleiche. Wir sind auch aus einer, ich sag mal, Sportwagenmesse oder Messe generell aus dem Gedanken herausgekommen und haben dann gemerkt, es ist nicht mehr zeitgemäß, wir brauchen ein Festival, wir brauchen Kultur, wir brauchen Musik da drin. Und ja, nur so haben wir es geschafft, eigentlich auch eine Plattform aufzubauen.
Ist ja auch, ich meine, diese ganzen Oldtimer-Messen haben alle ihre Berechtigung, ja, aber man merkt auch, dass da ein Bedarf besteht für andere Sachen. Mhm. Auch das ist Veränderung, ja, insofern.
Ja. So. Wenn wir schon gerade bei Mile sind und wir stehen ja wirklich auch für Musik in großen Bereichen, wir stehen für ja, Leute, einfach Gleichgesinnte, die da zusammenkommen und wir hatten es letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wer es war, ein, zwei Stars und Sternchen, die auch dann selbst mit dem Porsche gekommen sind. Da würde mich mal interessieren. Ich kenne so dieses eine Bild logischerweise, Michael Jordan, der auch im Turbo damals, glaube ich, zum Training gefahren ist. Gibt es da so ein paar?
Dieser Last Dance in der Serie.
Ja, ja, kann sein, ja. Also gibt es da so ein paar Ikonen, sage ich mal, die den Turbo vielleicht auch groß gemacht haben oder zumindest begleitet haben?
Also nicht nur den Turbo, es gab durch die gesamte Porsche-Geschichte mit wahrscheinlich James Dean angefangen, ja, solchen Ikonen gab es schon immer auch A-Promis, ja, die Porsche gefahren sind beim, vielleicht im Zusammenhang mit dem Turbo und Musik, ja, Herbert von Karajan, ich weiß nicht, ob der jüngeren Generation noch was sagt. Also Auftrag, ja. www.karajan einmal suchen.
Wir blenden ihn da mal ein, ja.
Ja, bitte. Also war großer Dirigent, ja,
okay.
Und in seiner Zeit wirklich schon durchaus bekannt. Mhm. Und der ist Turbo gefahren. Der hat also einen speziell gestalteten, mit Martini Racing Livery gestalteten Turbo. Mhm. Und ein Foto, wo er in diesem Wagen sitzt, ist auch auf einer seiner damals LP, der sagt euch wahrscheinlich auch nichts mehr, ne? Eine Schallplatte.
Ich will es nicht sagen.
Aber also auf dem Cover, das ist aber noch, ne? Cover,
ja, gibt's Cover, ja. Cover, ja. Ne?
Gut, also. Das ist wie so ein Quiz hier. Ja. Wo hört's auf, wo fängt's an?
Und auf dem Cover dieser LP ist tatsächlich ein Foto von Karajan drin, wie er aus diesem Turbo rausguckt. Und das eben 1975 oder 76. Deswegen ist es auch in Ordnung, dass es nicht mehr gibt.
Aber war schon mal jemand hier quasi, der von euch mal eine private Führung haben wollte oder der mehr irgendwie über sein Fahrzeug hören,
ja,
wollte?
Ja, also über sein Fahrzeug jetzt, klar, das kriegen wir auch häufiger, aber wir haben das schon häufiger, dass auch mal Musiker hier sind, Hollywood-Schauspieler. Die sind aber meistens dann ganz häufig privat hier.
Okay,
das heißt, die melden sich gar nicht an, sondern... Die melden sich schon an, aber wir machen da jetzt kein riesen Brimborium drum, weil die sind fasziniert davon.
Ja, das glaube ich, ja.
Im letzten Jahr haben wir mehrere Geschichten von Personen erzählt. Und eine, der ist zwar jetzt nicht mehr so bekannt, aber es war ein Astronaut und aus der Apollo, also als es losging, die Mondmissionen. Und da stand in der Zeitung, der neue Traumberuf in USA ist Astronaut.
Ja.
Ja? Und was macht dieser Astronaut 1969? Der kommt hier nach Zuffenhausen und holt sich seinen 911 ab.
Ja.
Und das hat sich bis heute durchgesetzt. Ja, also die Akzeptanz auch da ist bei diesem Club relativ hoch.
Ja, glaube ich.
Kannst du noch mal ein, zwei Namen nennen? Oder ist...
Wen haben wir... Da muss ich jetzt echt überlegen.
Wir sind auch schon mal hier, ist schon mal nicht schlecht.
Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Musiker, wir hatten von was weiß ich, AC/DC da.
Echt jetzt?
Krass.
Oft, ne, auch da, auch beim Dirigenten hatte ich auch so direkt im Hinterkopf, zuletzt krass. So ein Dirigent mit einem Turbo, passt das so gut zusammen? AC/DC hätte ich auch nie gedacht, dass da so eine Markenliebe
ist. Ganz viele von den Musikern sind übrigens große Autosammler.
Ja,
und wenn ich Autos sammle, dann komme ich meistens an Porsche auch nicht dran vorbei. Insofern. Aber wer war denn der letzte, glaube ich? Orlando Bloom war neulich hier.
Ja, sehr cool. Das ist schon mal nicht schlecht, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ich hoffe mal, ne, vielleicht sehen wir auch ein paar von denen auf dem Mile Festival. Wisst ihr schon, was ihr da ausstellt, was ihr da mitbringt?
Also Turbo auf jeden Fall.
Macht Sinn.
Aber was jetzt genau, da lassen wir uns überraschen. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, was jetzt gerade, welche Fahrzeuge wir da haben. Ich habe es eben gesagt, wir haben einen relativ hohen Durchsatz. Fahrzeuge gehen in den Markt, kommen wieder. Aber ihr könnt sicher sein, dass das schon vernünftige Autos sind.
Ich bin gespannt. Also das heißt, sobald ihr es wisst, wissen wir es und dann wissen es hoffentlich bald alle, aber es bleibt spannend bis zur letzten Sekunde dann. Ja, fair enough. Ich würde sagen, wir schließen ab mit so ein paar kurzen, knackigen Fragen, um dich vielleicht auch noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, dich einschätzen zu können.
Ja.
Bei zwei Fragen kann ich mir schon vorstellen, was du sagst, aber ich fange einfach mal an.
Bin ich gespannt.
Mit einem Turbo-Flachbau oder klassisch?
Klassisch.
Ja?
Ja.
Weissach oder Zuffenhausen?
Nichts gegen Weißach, aber es ist dann doch zu gewesen. War das eine der?
Nee, das war. Okay. Die kommt noch.
Okay.
DJ-Set oder Klassikkonzert?
Da dann, glaube ich, eher DJ.
Okay. Nice.
Rennstrecke oder Landstraße?
Landstraße.
Luftgekühlt oder wassergekühlt? Das wäre eine von denen.
Ja. Da bin ich. Das erste Auto, an das ich mich erinnern kann, in dem ich saß, war 928, deswegen, und ich sage jetzt mal wassergekühlt, weil ich auch so ein bisschen diese
Advokatenrolle.
Ja, ich finde das.
Ja, verstehe.
Ja.
Okay.
Ja, wassergekühlt.
PDK oder Handschalter?
PDK ist ja schon nah am Rennsport und insofern, es kommt aufs Auto an. Dann doch Handschalter.
Okay. Nice, hätte ich auch gemacht. Und last but not least, Allrad oder Heckantrieb?
Heck.
Ja, nice.
Super, vielen Dank.
Alles Frank. Richtig.
Cool, habe ich was gewonnen?
Ein kleines Präsent von uns, dann off camera.
Okay, cool.
Und schön, dass wir heute hier sein durften. Vielen Dank, hat mega viel Spaß gemacht.
Absolut,
und,
ja.
Laden dich auch nochmal herzlich ein, wenn nicht eh schon geschehen, dass du im Juni mit nach München zum Mile Festival kommst und vielleicht so ein bisschen auch unseren Besucherinnen und Besuchern da draußen noch ein paar Stories, die du heute schon geteilt hast und noch andere vielleicht näher bringst und würden uns natürlich freuen, dich dann auch bei dem DJ-Set, was gerade angesprochen wurde, bei uns begrüßen zu können.
Ja, absolut. Da freue ich mich drauf.
Da war die Antwort auch richtig.
Ja, war auch richtig. Auch richtig. Alles deswegen,
aber
volle Punkte.
Aber mit dem Klassiker mit Karajan, da hatte ich kurz gezuckt.
Deswegen, da war ich auch, okay, aber nee, war alles top.
Super.
Also, hat Spaß gemacht, auch von meiner Seite vielen Dank. Jetzt freuen wir uns, dass wir hier gleich noch ein bisschen rumlaufen können und
schön, dass ihr da
wart. Wiederkommen.
Viel Erfolg auch fürs Festival und dann kommt gerne wieder.
Uns auf jeden Fall bald wieder hier, glaube ich.
Ja, sehr gut.
Okay.
Danke, Frank. Cool.